Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Himmlischer Vater, so bitten wir dich, schaffe du in unserem Herzen Raum für dein Wort. Wir wollen es voller Vertrauen und bereit zum Gehorchen hören. Amen. Der Gefängnisaufseher von Philippi wusste sehr genau, dass ein Gefängnis für Paulus nur eine andere Art von Predigtort war. So wie hier unsere Kanzel. Paulus war nicht aufzuhalten. Wo immer er war, er tat das, was er als sein Diener von Christus Jesus zu tun hatte. Er predigte und führte die Menschen zu Jesus Christus. Das Evangelium, die frohe Botschaft, er hatte sie damals auch nach Philippi gebracht. Im Gefängnis von Philippi saß Paulus, wie immer war er unschuldig, außer dass er von Jesus sprach. Das gefällt auch heute nicht allen, wenn wir das tun. Und Paulus sang zusammen mit Silas um Mitternacht Loblieder für Gott mitten im Gefängnis. Und alle dort hörten es. Und am Ende kam er, der Gefängnisaufseher, zum Glauben an Jesus, weil Paulus im Gefängnis war. Das war der glücklichste Moment seines Lebens. Und er hat Paulus und Silas vor Augen, wie er ihnen mit warmem Wasser die Wunden von ihren Schlägen auswäscht und danach mit den Heilsalben seiner Frau einschmiert. Sein Leben lang hat er gewusst, dass er dem Gefangenen Paulus alles verdankt. Alles. Seine ewige Rettung, seine Freude an Jesus, dass er jetzt ein Kind des lebendigen Gottes war. Seine Familie konnte wirklich mit Paulus mitfühlen, der eben jetzt schon wieder im Gefängnis sitzt. Die Philipper sind gut informiert. Sie sind ständig im Kontakt mit Paulus. Vor einiger Zeit haben sie auch einen Christen aus ihren Hausgemeinden, den Epaphroditus, mit Geld und Nahrungsmitteln, mit einem Brief und vielen lieben Grüßen von allen zu Paulus ins Gefängnis geschickt. Oh, Epaphroditus, wie schön, dich zu sehen. Sag mal, wie geht es denn Lydia und ihrer Familie? Und im Gefängnisaufseher? Kann seine kleine Eunike jetzt schon laufen? Ach, du sollst mich von Lucius fest in den Arm nehmen. Und er betet jeden Tag für mich. Oh, wie schön. Welche Freude hat Paulus an diesen Christen in Philippi? Vom ersten Moment an, seit Lydia getauft wurde, waren diese Menschen wie eine neue Familie für ihn. Keine andere Gemeinde hat so ein herzliches und inniges Verhältnis zu Paulus. Jedenfalls ist das das Bild, das wir aus seinen Briefen an die Gemeinden gewinnen können. Epaphroditus ist jetzt im Gefängnis. Vielleicht sitzt Paulus in Rom, vielleicht aber auch in Ephesus im Gefängnis. Genau wissen wir das nicht. Und dort ist Epaphroditus krank geworden. Nach seiner Heilung schickt ihn Paulus schnell wieder nach Philippi, weil sie sich dort schon Sorgen um ihn gemacht haben. Und er darf diesen Brief überbringen. An seiner Seite ist ja Timotheus, der bleibt erstmal noch bei Paulus, sein junger Missionsschüler. Auch er war damals in Philippi dabei und hilft Paulus jetzt, wenn es darum geht, die Briefe zu schreiben. Und er lächelt bei dem Gedanken daran, wie gut ihnen der selbstgemachte Käse von Lydia geschmeckt hat. Sicherlich ist er auch oft mit Paulus zusammen beim Beten für die Gemeinden. Wenn sie beide da knien und namentlich die Gemeinden und die Menschen durchgehen, besonders für die Hauskreisleiter, die Gemeindeleiter und die Diakone beten sie dann. Und dafür, dass noch viel mehr Menschen das Evangelium hören. Aber auch wenn er nachts allein in seiner Zelle auf dem Boden liegt, ausgestreckt zum Gebet, die Stirn auf dem Boden, betet Paulus und er ringt um die Gemeinden. Wenn er Briefe, Besuche, Nachrichten bekommt von überall her aus dem Römischen Reich, wo es Christen gibt. Und er hört vom Streit in den Gemeinden, von Irrlehrern, die Dinge erzählen, die Jesus keine Ehre machen. Er hört, wie sich Gemeinden spalten. Er hört davon, wie gegen ihn intrigiert wird und Menschen Lügen über ihn erzählen. Er hört, wie Christen durch die römische Verwaltung und oft auch durch ihre eigenen Nachbarn oder Familienmitglieder verfolgt werden. Paulus ist von uns allen, die wir hier sitzen, am allerweitesten entfernt von jeder Art von Gemeinderomantik. Das ist mir wichtig, dass wir das mal verstehen. Wir haben ja manchmal so diesen Gedanken, ah, Gemeinde muss ganz toll sein, bei Paulus lief alles toll, die Urgemeinde ist ganz toll. Ich lese den Satz gerne nochmal vor. Paulus ist von uns allen am allerweitesten entfernt von jeder Gemeinderomantik. Wenn du denkst, dass du aufgrund von Erfahrungen wie Enttäuschungen zum Beispiel oder weil du doch genau weißt, wie dein Nachbar seinen Glauben lebt, wenn du denkst, dass du nüchtern über Gemeinde denkst, dann sage ich dir, im Vergleich zu Paulus bist du noch ein Schwärmer. Es gab keinen Abgrund moralischer Verfehlungen, vorgetäuschten Glaubens, von Verrat und Feindschaft. Ja, wir hören ja sogar, dass Leute das Evangelium predigen, damit es für Paulus im Gefängnis schlimmer wird. Nein, nichts, das Paulus nicht ausgekostet hätte. Aber Paulus ist so sehr Realist im Blick auf die Gemeinde, dass er auch weiß, wem die Gemeinde gehört. Nämlich Jesus. Also betet er. Er lobt Jesus für seine Herrlichkeit und Liebe und er betet diese Liebe herunter in die Herzen der Gläubigen. Und wir finden das an ganz vielen Stellen, wenn wir die Briefe uns anschauen. Ach Herr, schenke doch den Christen in Ephesus, dass sie wirklich innerlich stark werden und deine Liebe erkennen, betet er. Oder Herr, schenke den Christen in Korinth, dass sie wirklich von deiner Liebe erfüllt werden und nicht mehr all dem hinterherrennen, was so spektakulär und außergewöhnlich ist. Und dann, während er so wirklich um seine Gemeinden ringt, geht sein innerer Blick nach Philippi und er beginnt im Gebet zu lächeln. Herr Jesus, wie danke ich dir für die Grüße, für die Liebe, für den leckeren Käse. Ich danke dir für Lydia und ich danke dir für den Gefängnisaufseher und seine kleine Eunike. Und danke, dass sie so treu im Glauben zu mir stehen und zu deiner Ehre leben. Du hast doch ihren Glauben gewirkt und ich weiß, du wirst sie durchtragen, auch durch ihre Verfolgung und Anfeindung hindurch. Hilf ihnen doch, dass sie auch im Leiden, das ihnen bevorsteht und sie gerade durch Leben treu bleiben. Dass sie mit Freude das annehmen als eine große Ehre, wenn sie um deines Namens willen verfolgt werden und Schwieriges erleben, so wie ich es ja auch tue. Und Herr, so bitte ich dich also, ihre Liebe soll immer noch größer werden und immer noch mehr geprägt sein von Erkenntnis und umfassendem Verständnis. Sie sollen selbst alles überprüfen können, worauf es ankommt. Führe und bewahre du sie im Glauben, damit sie dann fehlerlos sind und keinen Anstoß erregen an dem Tag, wenn du, Herr, wiederkommen wirst. Was für ein Segen, wenn Gemeinden, wenn wir solche Fürbitter und Beter haben, die für uns eintreten. Und was für ein Segen, wenn wir lernen, wie Paulus zu beten. Beständig. Das war sein Lebensatem, mit Christus im Gespräch zu sein. Und von Enttäuschungen und Schwierigkeiten unbeeindruckt. Und, das ist das Wichtigste, mit dem Blick auf das Wesentliche und das Geistliche. Suchen Sie einmal in den Briefen des Paulus zusammen, wofür er alles betet. Das ist doch sehr unterschieden von dem, wofür wir oft beten. Wenn wir für andere Menschen einfach beten, dass sie gesund werden, dass es ihnen gut geht, dass Gott ihnen hilft. Paulus geht viel tiefer. Paulus betet für den inneren Menschen, für den einzelnen Christen vor dem Thron Gottes und in seiner Beziehung zu Gott. Ja, dieser Paulus ist ein Beter. Und es ist für ihn so selbstverständlich, dass er davon sprechen kann, ohne dass es ein geistliches Posen, ein sich sozusagen als frommer Mensch in Szene setzen ist. So nach dem Motto, wie, in welcher Gebetshaltung lasse ich mich jetzt für meinen Insta-Account oder sowas ablichten. Dass er ein Beter ist, das ist einfach so. Paulus hat so hart gelernt, dass seine eigene Frömmigkeit nichts wert ist. Weil er als der frömmste Pharisäer, als einer, der alle Gebote gehalten hat, als einer, der sich mit Recht hätte auf die Schulter klopfen können dafür, was für ein vorbildliches und großartiges Leben er führt. Er wird dann in zwei Kapiteln, werden wir es da ausführlicher von haben. Er hätte sich wahrhaftig auf die Schulter klopfen können. Und was hat er getan? Er begegnet Christus, der ihn fragt, Paulus, warum verfolgst du mich? Können Sie sich das vorstellen? Da zerbricht alle Eitelkeit. Da zerbricht alles, was ich in Händen halte. Jedes Gebet, das ich jemals gesprochen, jedes Gebot, das ich jemals ausgeführt habe, alles, was ich an frommen und hehren Gedanken hatte oder an tiefen Erkenntnissen über die Bibel, ist nichts mehr wert. Null. Niet. Alles weg. Du hast mich verfolgt. Christus selbst. Wenn ihm jetzt etwas gelingt, dann ist das 100% Gnade. Wissen Sie, Paulus rühmt sich nur noch für eines, nämlich dafür, dass Jesus für ihn am Kreuz gestorben ist. Und deshalb ist uns dieser Paulus manchmal so fremd. Im Philipperbrief ist es nicht ganz so schlimm wie in manchen anderen, aber selbst hier kann es manchmal so wirken, als wäre Paulus doch überheblich irgendwie, wenn er von seinem Glauben spricht, von dem, was er tut, dass er ein Beispiel ist, dass er betet. Das liegt daran, dass für ihn die Grundlage in allem ist, dass nur noch Jesus zählt. Was er tut, Jesus tut es. Was ihm gelingt, Jesus gelingt es. Alles ist 100% Gnade. Wenn Paulus auf uns großspurig oder eingebildet wirkt, dann liegt das an uns, weil wir seinen Brief als ein fleischlicher Mensch lesen. Als solche, die noch immer eigentlich doch irgendwie etwas von sich halten. Ja, wir wissen um unsere Fehler. Aber also insgesamt ist das Vorzeichen für unserem Leben doch ein Plus. Ja, unsere Mängel kratzen am schönen Lack. Aber insgesamt sind wir doch in Ordnung, nicht wahr? Da wirkt es unbescheiden, von seinen Stärken allzu laut zu reden. Paulus aber hat, wie er sagen würde, sein Fleisch gekreuzigt. Sein Ruhm, seine Leistungen, all das ist am Kreuz gestorben, nachdem Jesus gesagt hat, du verfolgst mich. Er hat nur noch Jesus, den Gekreuzigten. Das Vorzeichen vor seinem Leben ist ein Minus. Er hat Jesus verfolgt. Egal, was er sonst vorzuweisen hätte oder auf die Reihe bekommt, es gilt alles nichts mehr. Jesus ist für ihn alles geworden. Alles ist Gnade. Alles, was er hat oder kann, ist nur und ausschließlich zum Ruhm von Christus. Für ihn selbst bleibt da kein Ruhm übrig. Und sehen Sie, das ist das Geheimnis seiner Freude. Das Geheimnis wahrer Freude ist, dass wir von ganzem Herzen Jesus rühmen können und von uns selbst absehen. Ich frage mich, ob wir uns nicht manchmal, wenn ich an Gespräche in den Hauskreisen oder zwischen uns Christen denke, ob wir uns nicht manchmal in unserer Mittelmäßigkeit als Christen oft bestärken, um dem letzten harten Schritt aus dem Weg zu gehen, das Minus vor unserem Leben anzunehmen, unser Fleisch, unser Ego am Kreuz zurückzulassen. Naja, Mensch, das ist ja klar, dass du auch Fehler machst, aber das ist nicht so schlimm, das machen wir alle. Du bist ja auf dem Weg und du versuchst es ja und Jesus hat dich lieb und so trösten wir einander. Aber was, wenn gerade das die Gnade verhindert, weil wir zerbrechen, statt dass es Gnade ist, weil es uns dabei hält, selber noch kämpfen und gut sein zu wollen. Also, Paulus ist im Gefängnis. Und alle wissen, er sitzt nicht dort, weil er etwas geklaut oder jemanden geschlagen hat, sondern nur deswegen, weil er verkündigt, dass Jesus Christus der Heiland für Sünder ist und wir ihn alle als Herrn unseres Lebens annehmen und ihm folgen müssen. Und sehen Sie, jetzt passiert etwas Verblüffendes für uns. Mut bringt Mut hervor. Mut bringt Mut hervor. Paulus schreibt, ist ja eigentlich verrückt, man könnte jetzt sagen, jetzt ist er im Gefängnis gelandet, oh, es ist alles schwierig und ach, ist das schlimm und ja, schade und irgendwann kommst du auch wieder raus und Paulus und oh, ich bin vielleicht auch mal lieber ein bisschen vorsichtig, der Paulus ist im Gefängnis gelandet, vielleicht geht es mir auch so, ich musste die Klappe immer nicht so groß aufmachen und von Jesus reden. Paulus schreibt Folgendes, meine Lage hier im Gefängnis hat die Verbreitung der guten Nachricht sogar noch gefördert. Allen Leuten, nämlich hier im Palast des Statthalters und allen anderen, ist nämlich bewusst geworden, Ich bin deswegen in Haft, weil ich zu Jesus Christus gehöre. Und viele Brüder und Schwestern, stellt euch das vor, die wie ich zum Herrn gehören, also so wie ihr auch, haben durch meine Haft Zuversicht gewonnen. Sie wagen jetzt viel mehr und verkünden die Botschaft ohne jede Furcht. Situationen der Verfolgung können uns einschüchtern. Was darf ich denn eigentlich noch sagen, bevor ich in unserer Zeit als ein fundamentalistischer Christ gelte? Welche Gebote Gottes verschweige ich lieber, weil ich sonst als intolerant oder extrem gelte? Sollte ich vom Marsch für das Leben zum Beispiel, der sich für den Schutz ungeborenen Lebens einsetzt, sollte ich mich da lieber nicht fernhalten, wenn es so viele gewaltbereite Gegendemonstranten gibt? Das kommt doch schon ziemlich arrogant rüber, nicht wahr, wenn ich sage, dass Jesus die eine Wahrheit ist und dass uns keine andere Religion oder Weltanschauung Rettung und ewiges Leben bei Gott bringt. Und während wir in der Versuchung stehen, so irgendwie unseren Weg zu finden, bei dem wir versuchen, als Christ zu leben, aber doch nicht zu sehr anzuecken, währenddessen frage ich Sie, wann haben Sie das letzte Mal etwas von Joshua Wong gehört? Kennen Sie Joshua Wong noch? In unserer kurzlebigen Zeit gehen die ja wirklich schnell verloren, solche Namen. Kurze Frage an euch Konfis. Kennt jemand von euch Joshua Wong? Interessiert mich? Okay. Das liegt daran, dass der seit 2021 von den Chinesen im Gefängnis weggesperrt ist und wir nichts mehr von ihm wissen. Joshua Wong war seinerzeit vorgeschlagen für den Friedensnobelpreis und ist einer der einflussreichsten Jugendführer seiner Zeit gewesen. Hunderttausende Menschen sind in Hongkong auf die Straßen gegangen, weil Joshua Wong sich dagegen gewandt hat, dass Hongkong seine Freiheitsrechte verliert und China immer mehr die Macht übernimmt. Seine Motivation? Joshua Wong ist Christ. Oder denken Sie an Alexei Nawalny. Meine Frau hat gerade die Biografie von ihm gelesen. Was für ein aufrechter und mutiger Mann. Zutiefst erfüllt vom christlichen Glauben. Und er geht, wissend, was ihn erwartet, zurück nach Russland, weil er dem Unrecht die Stirn bieten will. Ist es nicht so, dass solche Beispiele eigentlich ermutigend sind und uns fragen, um was geht es dir eigentlich in deinem Leben? Wofür willst du dich eigentlich einsetzen? Aus Indien, aus der Region, wo unsere Freunde von unserem Schulprojekt leben, bekommen wir immer neue Informationen von Verhaftungen von Pastoren und Gemeindeleitern. Und ich bewundere den Mut vieler Christfluencer, also junger Christen bei uns, auch hier in Deutschland, die im Internet für Jesus einstehen und dabei so manchen Shitstorm, Hassmails oder auch den medialen Rufmord in den großen Leitmedien in Kauf nehmen, nur um Jesus treu zu sein. Sehen Sie, das alles sind Menschen, die wir so dringend brauchen, als Ermutiger. Mut bringt Mut hervor. Das, was Paulus erlebt hat. Frage dich doch einmal, was dir die gute Nachricht von Jesus eigentlich wert ist. Und dann überlege dir, hat Paulus nicht im Vergleich zu jemandem, der Kompromisse eingeht und versucht ganz still, einfach so seinen Glauben für sich zu leben, hat Paulus nicht das Bessere gewählt? Wenn du es mal mit der Distanz siehst, unabhängig davon, wie viel es dich kostet, ist das nicht das, was leuchtet und wo du sagst, ja, so ein Leben ist inspirierend? Menschen, die wirklich glauben und dafür alle Konsequenzen in Kauf nehmen, das macht uns doch Mut, selbst wieder ganz neu für Jesus einzustehen. Deshalb habe ich heute eine Bitte an dich, wenn du christliche Biografien liest oder von solchen Menschen wie Joshua Wong oder Nawalny oder anderen hörst, sammle diese mutigen Christen nicht als Bleifiguren in deiner Vitrine christlicher Helden, die dir dazu dient, dich als Christ im Recht zu fühlen, weil so tolle Leute auch Christen waren. Da hast du da den Setzkasten und da stehen sie dann alle, ne? Joshua Wong, Nawalny, Martin Luther und wie sie alle heißen. Und du freust dich und denkst dir, ja, Christsein ist cool. Sondern tu es ihnen gleich. Tu es ihnen gleich. Die Zeiten, in denen wir Christen in Deutschland uns mit allerlei Kompromissen so durchkuscheln konnten, sind meines Erachtens jetzt vorbei. Der Fokus, den Paulus hat, die unverschämte Heilsgewissheit, die ihn erfüllt, sie werden deutlich bei seinen Überlegungen zum Ausgang seines Prozesses. Er wird vielleicht zum Tode verurteilt. Also wo er war, war eine Art Untersuchungshaft, könnte man sagen. Wie sieht jetzt der Fokus seines Lebens aus angesichts des möglichen Todes? Durch das, was mit mir geschieht, soll Christus in aller Öffentlichkeit verherrlicht werden. Das galt schon immer und es gilt auch jetzt. Ja, das galt schon immer, denken die sich. Das wissen wir. In Philippi hat er auch im Gefängnis gesessen. Und es gilt, ob ich nun am Leben bleibe oder sterbe. Denn für mich ist Christus das Leben. Und deshalb ist sogar das Sterben für mich ein Gewinn. Andererseits gilt für mich, wenn ich am Leben bleibe, kann mein Werk weiter Ertrag bringen. Ich weiß nicht, was ich vorziehen soll. Ich fühle mich wirklich hin und her gerissen. Ich wünschte, ich könnte sterben und bei Christus sein. Das wäre viel besser. Aber für euch ist es notwendiger, dass ich am Leben bleibe. Na gut, ich glaube, das ist das, was Gott vorhat, schreibt er dann. Könntest du das auch sagen? Dein Leben hier auf dieser Welt, das ist Auftrag, für Jesus zu wirken. Dazu sind dir deine Tage hier geschenkt. Aber das Ziel, die Erfüllung, dein Glück wird es sein, bei ihm zu sein. Von Angesicht zu Angesicht. Paulus weiß genau, durch das Kreuz von Jesus bin ich gerettet. Er ist sich ganz gewiss, ich gehöre zu Jesus. Ohne Schatten oder Zweifel. Wenn ich jetzt stirbe, da ist kein Platz mehr für Angst oder Furcht, dass Jesus sagen könnte, ah, Paulus, wie hast du gelebt? Oder Paulus, schau mal an, deine Sünden von früher und du hast mich verfolgt. Nein, er weiß alles. Alles, was mich von Gott trennen könnte, ist durch das Blut Jesu ausgewaschen und weg. Der Gedanke an den Tod bringt ihm nur noch Freude, bei Jesus zu sein. Das ist krass. Der Gefängnisaufseher von Philippi, er liest diese Zeilen und er nickt. Ja, Jesus ist auch mein Leben. Damals wollte ich mir aus Angst vor dem, was Menschen mir antun könnten, selbst das Leben nehmen. Ich dachte, die Gefangenen wären geflohen und ich würde dafür bestraft. Aber statt dass ich mein Leben verloren habe, hat Jesus mir ewiges Leben geschenkt. Und dann liest er weiter die letzten Zeilen. Gott hat es euch geschenkt, etwas für Christus zu tun. Ihr dürft nicht nur an ihn glauben, sondern auch für ihn leiden. Ihr habt denselben Kampf zu bestehen wie ich. Was das bedeutet, das habt ihr schon früher an mir gesehen. Und da betet er, der Gefängnisaufseher. Ja, Herr, du bist mein Leben. Und ich danke dir, dass ich nicht nur an dich glauben darf, sondern auch für dich leiden, wenn es sein soll. Schenke mir doch den Mut, dein Zeuge und Diener zu sein, so wie ich es an Paulus sehe. Und die Worte des Briefes von Paulus an ihre Gemeinde in Philippi, sie gehen dem Gefängniswärter nicht mehr aus dem Kopf und aus dem Herzen. Und dir? Amen.